Deutschlandfunk, Information und Musik.
Vor 100 Jahren, am 22. Dezember 1920, spielten Angestellte der Deutschen Reichspost Weihnachtslieder auf mitgebrachten Instrumenten. Sie trugen Gedichte vor und sangen. Dieses Weihnachtskonzert war die erste Rundfunkübertragung vom Sender Königs Wusterhausen. Es war die erste Radiosendung überhaupt in Deutschland auf Langwelle und eigentlich noch verboten. Doch was im tiefen Brandenburg seinen Anfang nahm, ließ sich nicht mehr aufhalten. Wir wollen an dieser Stelle auf 100 Jahre deutsche Radiogeschichte blicken und mit dem Medienhistoriker Konrad Dussel über den Bildungsauftrag, Unterhaltung und Propaganda im Radio im Wandel eines Jahrhunderts sprechen. Herr Dussel, wie muss ich mir denn eigentlich den Klang dieses ersten Weihnachtskonzertes vorstellen?
Also es war auf jeden Fall so, dass nur ein sehr schmales Klangspektrum da war. Also die Bässe und die Höhen waren weg. Es war ziemlich klirrend sicher. Und das Problem ist natürlich auch, die Isolation drumherum war nicht optimal. Also die Dämpfung war sehr improvisiert. Man hatte ja überhaupt keine Erfahrung. Aber trotzdem war es natürlich so, es klang überhaupt. Und man muss es immer von der zeitgenössischen Situation hernehmen. Was waren die Alternativen? Ein Grammophon klang auch nicht besser. Also man kann sich vielleicht eine vage Vorstellung machen, wenn man wirklich altes Grammophon nimmt und eine alte Platte und hört sich das mal an.
Und wer kam damals vor 100 Jahren in den Genuss dieses Konzertes?
Also im Prinzip niemand, muss man ganz hart sagen, weil das war ja ein Versuchsbetrieb. Da gab es ja noch so gut wie keine Empfangsgeräte und schon noch gar nicht offiziell zugelassene Geräte. Es war ja alles noch völlig improvisiert, völlig im Unklaren. Das waren ja Funker aus dem Militär, die da geprobt haben, was man damit machen kann. Und dann hat es die Post übernommen. Also man wusste ja noch gar nicht, was man damit machen kann. Und insofern gab es auch noch keine Empfänger, die darauf vorbereitet waren, dass es da was gibt, außer anderen Funkern, die sowieso immer mal gehört haben, was gibt's denn da so im Äther?
Als man dann wusste, was man damit kann, wann begann dann die Diskussion darüber, was man damit will?
Also es ist im Prinzip die Zeit zwischen 1920 und 1923, die Sie da ansprechen. Da geht es darum, man hört, in Amerika gibt es kommerzielle Sender, die versuchen sich über den Verkauf von Geräten zu finanzieren. So war die Nachfrage damals. Und dann überlegt man sich, was will man denn in Deutschland? Und in Deutschland ist klar, man will nichts, was rein kommerziell ist, was man nicht direkt überwachen kann. Also da schlägt der Obrigkeitsstaat noch völlig durch. Man will das Programm strikt kontrollieren. Und das dauert dann 3-4 Jahre, bis man das erste Modell raus hat. Und dann braucht man noch mal ein paar Jahre, um das zu verfestigen. Und es ist völlig klar, man will nichts Journalistisches, was irgendwie unkontrolliert läuft. Deswegen wird eine eigene staatlich kontrollierte Nachrichtenstelle etabliert. Und dem Rundfunk selbst bleibt das, was man damals Unterhaltung bezeichnet hat.
Das heißt, man will kontrollieren, will man dabei bilden auch noch oder will man unterhalten oder beides?
Man will eine spezielle Form von Unterhaltung, das nennt sich zwar Unterhaltungsrundfunk, aber es ist ein sehr stark bildungsplastischer Rundfunk, der einmal klassische Musik in den Vordergrund stellt und dann zum anderen, das ist relativ einfach zu produzieren, das ist relativ billig zu produzieren, Vorträge. Also was heute völlig unmöglich ist, sich vorzustellen, also dann treten Wissenschaftler, seriöse Leute ans Mikrofon und reden eine Dreiviertelstunde über ein völlig abwegiges Thema. Aber das ist hohe Kultur damals.
An welche Hörer und Hörerinnen hat sich das eigentlich gerichtet? Und wie hat die Bevölkerung reagiert?
Also es geht ganz klar zunächst mal an ein gewisses Bildungsbürgertum, was sich Apparate kaufen kann. Und die zweite Gruppe, wie weit man die tatsächlich bewusst im Blick hatte, darüber kann man streiten, sind natürlich eher so Radio-Bastler. Denn viele frühe Hörer hatten gar nicht das Geld, um sich fertige Geräte kaufen zu können. Die haben Geräte sich selbst zusammengebastelt, denn damalige Geräte waren noch so einfach, dass man sie wirklich selbst basteln konnte. Und was auch sehr interessant ist für die sehr frühe Zeit, man konnte solche Geräte basteln, ohne dass man einen Stromanschluss brauchte. Man brauchte nicht mal Batterien, um das frühe Radio zu hören. Also die Mittelwelle kriegt man über einen Detektor ohne jeglichen Strom. Allerdings in entsprechend leiser Lautstärke.
Das heißt, wir müssen uns nur rückbesinnen, wenn wir jetzt bei der Diskussion um Stromsparen und erneuerbare Energien uns die alten Modelle anschauen, dann können wir vielleicht dann wieder energiearm Radio hören?
Das wäre natürlich das Optimum, aber es ist natürlich eine extrem reduzierte Form des Radiohörens. Aber man könnte hören, auf jeden Fall.
Sie haben gesagt, der frühe Rundfunk wollte bilden. Auch da gab es schon den dringenden Wunsch, alles, was gesendet wird, zu kontrollieren. Ab der NS-Zeit spielt ja die Unterhaltung eine Rolle, um die Propaganda auch unters Volk zu bringen. Ab da mit dem Volksempfänger hatte ja auch jeder Zugriff oder viele Zugriff auf ein Radiogerät. Ist das die erste Zeit, wo man das Radio bewusst für Propaganda nutzt oder gab es davor auch schon eine?
Ganz am Anfang gab es sparsame Anfänge, so 1932 sowas, gab es schon die ersten Versuche vor dem Nationalsozialismus durch Werbung für die Reichsregierung, die überhaupt keine Massenbasis hatte, dann eine gewisse Abhilfe zu schaffen. Aber richtig genutzt wurde für Propaganda das erst ab 1933 und man hat dann eine gewisse Zeit gebraucht. Also zunächst dachte man, man schafft das wirklich mit direkter Propaganda. Aber dann war klar, wenn ich zu viel Propaganda bringe, und das ist so die Vorstellung, die heute noch herrscht, da wäre dann nur Marschmusik und Führerreden im Radio gekommen. Das ist eine ganz kurze Zeit, dann merkt man, damit lockt man niemand an ein Radio und hält ihn nicht an ein Radio. Und um das zu sichern, das kriegt Goebbels sehr schnell raus, braucht man eigentlich viel Unterhaltungsmusik. Auch solche Magazinsendungen, sagen wir mal, so Potpourris mit Wortbeiträgen, die zum Lachen animieren, die gute Stimmung machen. Der frohe Samstagnachmittag aus Köln beispielsweise war so ein Hit. Das war recht unverfänglich, das hörten die Leute gern. Und auf sowas konnte man dann entsprechende politische Sendungen, Nachrichten, Kommentare aufsetzen. Und ganz stark war das dann im Zweiten Weltkrieg.
Welche Rolle spielte das Radio überhaupt in der damaligen Zeit? Jetzt ist ja das Radio irgendein Medium von vielen, das oft auch nebenbei gehört wird. Wie war das in den 30er und 40er Jahren?
Wir müssen uns dann ganz anderes Medienmenü vorstellen, wie es heute ist. Also bis so etwa 1960, als das Fernsehen weit verbreitet oder weiter verbreitet war, war das Radio das Zentrum des Medienmenüs. Was heute das Fernsehen und ein Stück weit natürlich jetzt das Internet ist, war damals das Radio. Das Radio hatte einen zentralen Platz in der Wohnküche. Man hatte einen Apparat und die ganze Familie hörte hier das eine Programm, was es gut zu empfangen gab in der Regel. Und das war das Einzige, was man hören konnte. Es war eine stille Zeit, muss man sich vorstellen, weil es gab zwar Grammophone, ja, aber die konnten sich nur Begüterte leisten und ansonsten musste man selbst musizieren, wenn man Musik hören wollte. Nachrichten oder so irgendwas hören konnte man nur Radio. Und das war schon damals wichtig. Man wollte Unterhaltung und man wollte informiert sein. Und beides lieferte das Radio.
Das heißt, man muss die Geschichte des Radios in zwei Kapitel aufteilen. Einmal das Radio ohne Fernsehen und dann das Radio, ab dem es Fernsehen gab?
Ja, auf jeden Fall. Also damals war das Radio Leitmedium, stand ganz im Mittelpunkt. Und später mit dem Fernsehen, den Bildern, musste es seine Funktion ändern. Es wurde zum Begleitmedium, was immer noch wichtig ist, weil man mit dem Radio eben auch andere Sachen machen kann. Das hören zwar viele Radiomacher nicht so gern, aber natürlich, das ist eine wichtige Funktion. Man kann Auto fahren und kann Radio hören. Das ist mit dem Fernsehen schon sehr schwierig. Man kann alles Mögliche machen und kann nebenbei Radio hören. Und wenn was Wichtiges kommt, in den Nachrichten beispielsweise, schaltet man mental um und sagt, ja, jetzt höre ich da mal zu. Insofern hat das Radio immer noch eine ganz wichtige Funktion, die vom Fernsehen so nicht übernommen werden kann. Es ist ja auch kein Wunder, dass mittlerweile im Internet ganz viel Radio gehört werden kann.
Hand aufs Herz, wo hören Sie Weihnachtskonzerte, lieber im Radio oder mit Bildern begleitet im Fernsehen?
Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, weder noch, weil ich eigentlich ein Fan vom Deutschlandfunk und seinen Wortsendungen bin. Und wenn ich Musik hören will, dann höre ich ganz konventionell CDs.
Vor 100 Jahren ging die erste Radiosendung überhaupt in Deutschland über Langwelle auf den Äther oder über die Langwelle über den Äther. Ich sprach mit dem Medienhistoriker Konrad Dussel über die Anfänge dieses Mediums und seine Entwicklung.